Ja, hallo, mein Name ist Lisa, bin 44 Jahre alt, arbeite als Bereichsleitung im Handel und das ist der Finanzinsider.
Ja, Lisa, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank.
Klasse, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir mal gemeinsam über deine Finanzen sprechen können. Du hast gerade schon gesagt, was du beruflich machst. Vielleicht magst du da mal mit reinstarten. Was verdienst du aktuell netto? Was hast du an Haushaltseinkommen?
Genau. Ja, gerne. Also ich arbeite in einem Handelsunternehmen als Bereichsleitung mittlerweile seit 21 Jahren. Mhm. Gerade aktuell ist mein Nettoverdienst mit Steuerklasse 2, also ich bin die Einzige, die zum Haushalt Geld hinzufügt, bei knapp 2.850 Euro. Mhm. Dazu kommt Kindergeld für eine noch bei mir im Haus lebende Tochter. Der große Sohn ist schon ausgezogen von 250 Euro. Und ich bekomme Unterhalt für meine Tochter von 578 Euro. Somit bin ich bei knapp 3.700 Euro Haushaltseinkommen. Genau. Und das reicht okay. Für meine Tochter und mich erstmal.
Okay, also knapp, also fast 4.000 Euro netto, sag ich mal. Also 300 Euro
ja.
Fehlen, ne? 3,7. 10%, 90% davon. Das ist ja jetzt schon nicht so wenig. Mhm. Okay.
Ja.
Wie stellt sich die Wohnsituation aktuell bei euch da? Also wohnt ihr in einem Haus, zur Miete, Eigenheim?
Genau, wir wohnen in einer Wohnung zur Miete, auch erst jetzt seit knapp einem Jahr. Mhm. Vorher haben wir in einem Einfamilienhaus mit meinem Ex-Mann gewohnt und dann sind wir jetzt in eine Mietswohnung gezogen.
Mhm. Okay. Mhm. Macht ja auch meistens an der Stelle Verkleinerungen von der Wohnfläche nachher auch Sinn, dass man nicht so viele hohe Kosten hat.
Absolut.
Okay, jetzt würde mich gerade schon mal so die erste Frage interessieren. Thematik Einkommen. Ich glaube, du hast jetzt gesagt, ne, du verdienst 2.850. Das ist ja schon durchaus ordentlich, kann man sagen, oder?
Das ist in 20 Jahren hart erarbeitet, aber es ist, es reicht mir auf jeden Fall, ja.
Bist du seit 20 Jahren bei einem Arbeitgeber oder
bei mal getauscht? Ein und demselben. Ich habe damals während meiner Ausbildung dort als Aushilfe gearbeitet und mich dann über die Jahre hinweg über normalen Mitarbeiter, über Abteilungsleitung, jetzt zur Bereichsleitung im Bereich Personal hochgearbeitet.
Okay, also du sprichst eine ganz spannende Geschichte an, weil ich sage jetzt, okay, meine Generation, ich bin jetzt nicht so viel jünger, aber da war es immer noch so, ja okay, also bei meinen Eltern dieses Thema auch gewesen, ja, ein Arbeitgeber und das ist Leben lang. So sieht der bei dir jetzt auch, ich sag mal, ähnlich aus und wird sich wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht ändern, denke ich.
Nein, nicht geplant.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Sohnemann ist gerade raus. Wie nimmst du das so wahr? Vielleicht auch bei jüngeren Arbeitskollegen. Gibt es diese Loyalität noch zu Arbeitgebern oder ist das eher wirklich so eine Tugend alter Zeiten?
Ja, es ist eine Tugend alter Zeit. Also ich merke, dass, sage ich mal, alle, die älter sind als ich, sind auch schon alle Ewigkeiten dort. Mhm. Und gerade so in der Jüngeren, ich sag mal so, gerade die frisch aus dem Studium kommen, da ist eine unheimlich hohe Fluktuationsrate. Aber auch, weil es, glaube ich, heutzutage auch ein bisschen einfacher ist, mal auch den Arbeitgeber zu wechseln. Mhm. Damals gab es weder ein Internet noch irgendwelche Stellenanzeigen, die man sich online angucken konnte. Mhm. Ich glaube, das ist viel früher einfach viel schwieriger, mal eben so einen Arbeitgeber zu wechseln, was heute relativ leicht geht mit den ganzen Angeboten hier, Jobstone und sowas alles, das ist ja,
die Auswahl
kann
ist
man
einfach,
ja quasi vom Sofa aus einen Job wechseln, so ungefähr.
Ja, das geht tatsächlich und ich glaube, dass auch das Einkommen dabei eine große Rolle spielt, also es ist ja bekannt, dass die Leute, die einen Job wechseln, meistens einen Sprung machen von 15, 20, vielleicht sogar 25 oder mehr Prozent. Wäre das für dich so ein Punkt, jetzt wo du sagst, okay, ich bin 20 Jahre schon beim Arbeitgeber, dass du den Job heute wechseln würdest oder würdest du sagen, nee, no way?
Noch nicht. Also meine Tochter ist halt 8 Jahre alt und als Alleinerziehende ist es halt ein bisschen schwierig, gerade auch irgendwo, sag ich mal, beim Arbeitgeber eine gewisse Präsenz zu zeigen. Ich bin momentan frei in meinen Arbeitszeiten. Ich kann nicht kommen und gehen, wann ich möchte, aber ich teile mich selber ein. Also ich sage selber, wann ich arbeite und welche Tage ich frei mache. Ich kann meinen Urlaub so planen, wie ich möchte. Und das ist halt schon als Alleinerziehende eine unheimliche Erleichterung. Und ich glaube, wenn ich irgendwo einen neuen Job suchen würde und ich würde von vornherein mit so einer starren Arbeitszeitkorsett ankommen, hätte ich, glaube ich, nicht so gute Chancen.
Ja, also nachvollziehbar, ne? Also wenn man gleich sagt, hey, alleinerziehend, ich muss mich noch um meine Tochter kümmern, dass man da, ich sag mal, die gewohnten Muster einfach auch beibehalten möchte und dass natürlich auch irgendwie kein Geld irgendwie aufwiegen würde. Ich glaube, ich glaube, es gibt halt mittlerweile viele Arbeitgeber, was ich wahrnehme, ich sag mal, modernere Arbeitgeber, die auch mit viel Homeoffice und sowas, locken ist, glaube ich, das falsche Wort, aber wo es einfach den Job, wo es der Job hergibt. Und ja, ist halt der Wandel der Zeit, aber spannend zu sehen, dass man genauso in dieser, also ich bin halt genauso in der Mitte, so zwischen, hey, ich bleibe bei einem Arbeitgeber und wechseln macht irgendwie Sinn aufgrund Geld, also von meinem Alter her, bei meinen Kollegen, sage ich mal, bei mir ist es ja eh was anderes, weil ich selbstständig bin an der Stelle, aber ja, spannend.
Ja, absolut. Also wenn die Kleine dann irgendwann so weit ist, dass sie auch nachmittags lieber bei ihren Freundinnen ist als zu Hause, dann gibt mir das ja ganz andere Optionen. Also ich plane schon, nicht bis zur Rente dort zu bleiben und mich vielleicht nochmal irgendwo weiter zu entwickeln, egal des Alters. Aber halt in den nächsten 3 Jahren ist das nicht geplant, nein.
Ja. Okay. Lisa, perfekt. Erstmal da schon mal danke für den Einstieg. Wir werden heute für alle, die jetzt gerade zuhören, auch über das Thema Investment reden. Wir werden über Absicherungsprodukte reden. Lisa hat uns ein paar Sachen zugeschickt. Ganz wichtig dabei, alle Sachen, also kleiner Disclaimer, alles, was wir hier sagen, stellen natürlich keine Anlageberatung dar und auch keine Finanzberatung, also nicht einfach kopieren und nachmachen, soll einfach nur der Inspiration oder der Information auch so ein bisschen dienen. Ja, Thema Geldanlage. Du hast vorab gesagt, glaube ich, was zu finden für die Tochter. Wäre eine coole Geschichte. Was ist da aktuell so der Status quo?
Also für die Tochter, ich habe halt Geld zur Seite gelegt, was aber auf dem Tagesgeldkonto liegt, wo ich momentan 2,5% Zinsen bekomme. Aber ich würde es gerne anlegen für sie, wenn sie später nach dem Abitur, vorausgesetzt sie macht eins, irgendwo einen guten Start in Studien oder Arbeitswelt hat. Und das Geld liegt da und es gibt mir einfach zu wenig Zinsen und das würde ich halt irgendwo am besten anlegen, aber kenne mich halt damit nicht gut aus.
Okay, jetzt hast du gerade schon was ganz Wichtiges, wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein dabei gesagt. Und das gilt, also die Frage begegnet mir ja sehr, sehr häufig auf Social Media, so hey, wie investiere ich am besten für meine Kinder? Weil man sieht dann irgendwie so Videos, so wird dein Kind Millionär und 7% Rendite und wie kriege ich das denn jetzt? Wo gibt es diese 7%? Gibt es da irgendwie ein Geheimnis, was ich nicht kenne? Und du lachst gerade schon und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sowas, was du ähnlich gesehen hast.
Klar.
Wenn wir über Geldanlage sprechen, also diese 7% oder 8%, was auch immer da online hochgerechnet wird, ich komme gleich dazu, wo diese Beispiele herkommen, das ist nie so gemeint, wie man geht jetzt zu einer Bank, kriegt 2% oder 200% Tagesgeldkonto und kriegt die fix und garantiert. Ja, also es ist ein ganz, ganz weiter Unterschied, weil bei Investitionen in Sachwerten, wir können jetzt mal ganz einfach ETFs nehmen, ist es halt immer über einen gewissen Anlagezeitraum gerechnet. Ja, das bedeutet, diese Info, die du gerade hattest, so nach dem Abitur, ich weiß nicht, nach dem Abi, wie alt ist man da, 18, 19?
Ja, 18, 19.
18, 19. Spricht da genau daraus, dass du sagst, hey, okay, ich möchte es mindestens 10 Jahre anlegen.
Genau.
So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den viele halt außen vor lassen, beziehungsweise gerade so bei der Frage, hey, wie lege ich Geld für mein Kind an? Also die Frage, wie lege ich Geld für mein Kind an oder wie investiere ich das Geld für mein Kind am besten, implementiert sofort bei einem Berater auch die Gegenfrage, hey, wie lange denn? Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ob man das jetzt nur 1-2 Jahre liegen lassen möchte, weil die Kinder vielleicht gerade 14, 15 sind und damit mit einem Führerschein starten sollen in 2 Jahren, oder ob man halt noch 10 Jahre Zeit hat. Ja, also deswegen, das ist schon mal gut, dass du da das schon mal mit reingesagt hast und unbewusst gesagt hast. Oder war das tatsächlich, dass dir das schon bewusst ist, dass du diesen Anlagezeitraum berücksichtigen musst?
Also wir hatten ja für den Großen auch damals Geld angelegt, das auch damals noch über 18 Jahre. Und also dass so ein Zinssatz von 4-5% nicht bei 2 Jahren realisierbar ist, das ist mir schon klar. Allein ja von der Logik her auch. Ne? Also ich kann ja nicht mit 10.000 Euro reingehen und hoffen, dass ich da 700-800 Euro in 2 Jahren plus mache. Dann, also es wäre schön, aber das gibt es ja nirgendwo.
Genau, dann handelt es sich meistens um so Themen, die nicht ganz so legitim sind.
Ja, das wollen wir nicht machen.
Genau, also wie geht man vor? Also erstmal 10 Jahre Anlagezeitraum ist schon mal super. Also viele versuchen sich mit Aktien oder irgendwie sowas. Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich auch für eine Kindervorsorge ein ETF-Sparplan. Also einfach wirklich die Geld in möglichst kostenarme Anlagen zu stecken. Es gibt Möglichkeiten über auch Absicherungsprodukte. Du hast ja auch schon was für die Tochter abgeschlossen. Reden wir gleich drüber, was das genau ist. Und für alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht mal so einen Marker setzen oder so, ich werde mal gucken, vielleicht machen wir davon auch ein Video, weil ich jetzt gerade zwar dich nicht auf Video habe, Lisa, aber mich, ne, also das läuft gerade parallel mit, dann können wir das da vielleicht mal mit einblenden. Und zwar, wenn du mal googelst, vielleicht machst du selber einfach ein paar Notizen auch dabei, für später. Es gibt etwas, das nennt sich MSCI World Renditedreieck. Ja, das gibt es auch als DAX-Renditedreieck. Und das ist eine Seite, also wenn man das bei Google eingibt, einfach nur MSCI World, das ist halt diese Standardanlage, die alle machen, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dass man so ein Verständnis für diesen Zeitraum bekommt. Mhm. Und wenn man das halt googelt, kommt man auf die erste Seite. Das ist eine Seite von, muss ich mal kurz gucken, da steht drüber Deutsches Aktieninstitut. Und da steht, also das ist so ein Dreieck und da steht relativ gut erklärt, wie lange sich so ein Zeitraum auswirkt. Und wenn man jetzt so auf diese 10-Jahres-Linie geht und da mal schaut, okay, was waren so die durchschnittlichen Renditen in den letzten, ich glaube, es geht bis 73 zurück, also 51 Jahre. Jahre. Und man hat immer, also muss man so vorstellen, man hat 73 investiert und 83 rausgenommen. Man hat 74 investiert und 84 rausgenommen. Das ist jetzt diese 10-Jahres-Linie. Und wenn ich die mal entlang gehe, dann haben wir hier Renditen durchschnittlich, ich lese die nur mal ein paar vor, 10,9, 10,1, 7,8, 5,2, 3,1, 3,4. Jetzt haben wir hier einen kleinen Gap, also es gibt auch Möglichkeiten, wo hier steht minus 0,7, minus 4,2, aber auf diesen 50 Jahren sind, ich glaube, 4 Werte, wenn ich es gerade zähle, die unter 4% liegen und ganz, ganz viele aber, ich glaube, 20, 30 Stück, die über 7% liegen. Ja, also 16,8 ist hierbei, 20,3 ist hierbei, 16,9, 18,3, 15,2, also viel mehr grün, das sieht man auch, wenn man diese Grafik aufruft, als rot. So, was hilft das jetzt so ein bisschen so einzuschätzen? Also wenn man eine breit gestreute ETF-Anlage zum Beispiel nimmt und da das Geld investiert für die Kinder, dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, bei 10 Jahren schon, dass man da in einem grünen Bereich landet. Ja, viel mehr, als wenn man das jetzt nur 3-4 Jahre anlegen würde. Mhm. Es ist aber immer noch eine Möglichkeit da, dass das auch Minus macht. Kann man sagen, ja, also muss man nachher für sich immer so finden, hey, will ich das Risiko eingehen, will ich das nicht eingehen? Was hat man für eine Alternative, wenn das in dem Moment wirklich negativ war? Einfach das Geld drin liegen lassen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel diese 10-Jahres-Linie nimmt und das ein paar Jahre hätte laufen lassen, ja, dann ist man auch wieder mit 4-5% im Plusbereich. Ja, also das ist so dieser Punkt, wo man halt sagen kann, ja, okay, ist halt immer nachher so diese Entscheidung. Aber es muss ganz, ganz klar wichtig sein, bei so Investments gibt es ja keine Sicherheit, es gibt nur eine Risikominimierung. Ja? Und wenn wir uns jetzt hier so diese 10-Jahres-Linie angucken, wie gesagt, da sind, ich kann das so genau zählen, 2 Kästchen sind nicht grün, das heißt, eins ist sogar rot, das andere ist bei ungefähr 0,7, also bei 0 ungefähr. Das heißt, es gibt, ja, was sind das, eine 2-prozentige, 4-prozentige Chance, dass man keine positive Rendite hat nach 10 Jahren. Ja, also wenn man jetzt die letzten 50 Jahre betrachtet, natürlich wissen wir nicht, was in Zukunft ist.
Nein, mit Corona hat ja auch niemand gerechnet.
Genau, aber das hätte sich ja auch relativ schnell erholt. Aber es ist also, richtig. Also es ist halt total wichtig zu verstehen, dass alle, die Geld anlegen wollen, dass es immer mit Risiken verbunden ist, aber dass man mit so ab 10 Jahre Anlagezeitraum, fast so mit breit gestreuten ETFs und sowas, fast nichts falsch machen kann, zumindest wenn man auch das Verständnis entwickelt und weiß, hey, okay, wenn es vielleicht wirklich nach 10 Jahren, gerade wo ich es eigentlich rausnehmen wollte, negativ ist, zu sagen, hey, okay, ich lasse vielleicht noch einen Teil drin liegen, dass ich das erholen kann, dass man dann doch diese durchschnittlichen Renditen gemacht hat und nimm nur das raus, was ich gerade in dem Moment wirklich brauche. Ne?
Ja, naja, und ich sag mal so, sie weiß ja auch nicht oder sie soll ja auch noch nicht wissen, dass ich für sie was anlege. Das ist ja mehr dann so dieser positive Überraschungseffekt. Mensch, hier, Mama und Papa haben für dich doch noch mal ein paar Tausende angespart. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm, so wie du sagst, wenn das einfach noch mal 2 Jahre länger drin bleibt.
Genau, man kann daraus sogar eine Positivität sehen, wenn es nach den 10 Jahren, also wenn das Kind 18 geworden ist und sagt, hey, liebes Kind, ich habe Geld für dich angelegt, ich habe das bei meinem Neffen genauso, und dann ist es negativ. Dann sagt das Kind wahrscheinlich so, ja toll, wenn jetzt irgendwie 7% gewesen wären, hätte ich ja mehr gehabt. Super aber gemacht. Genau, jetzt kommt der Clou, jetzt kann man zu dem Kind hingehen und sagen, hey, du pass mal auf, ist überhaupt kein Problem, weil jetzt kann das ein geiler Start sein, weil das muss jetzt drin liegen bleiben, das erholt sich die nächsten Jahre. Das kann ein geiler Start sein für deine Altersvorsorge.
Zum Beispiel, ja.
Ja, also, ja, ich weiß, ich war auch mal 18 und dann so, ja, jetzt könnte ich mir davon ein Auto kaufen. Aber richtig. Ich habe das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge mal so durchgerechnet oder gezeigt, das war ein YouTube-Video, so ich weiß nicht mehr genau, und gesagt, hey, pass auf, also Kinder sollten, wenn ich Kinder hätte, wäre mein Ziel, dass die Kinder auf jeden Fall bis 30, 100.000 Euro Vermögen angespart haben. Jetzt kann man sagen, sportlich. Ja, das hört sich viel an, aber ich glaube, wenn man bei der Geburt anfängt, ich glaube, 50 Euro zu sparen oder so und dann diese 7% Rendite hat, dann kommt man da schon hin. Oder ich glaube, es sind 80 Euro. Jetzt kann man sagen, ja, das hört sich nach viel Geld an, ist es auch definitiv, aber sobald das Kind 16, 17, 18 wird, kann es ja rein theoretisch auch schon arbeiten. Und wenn man dem dann erklärt, hey, pass mal auf, wenn du jetzt bis bis 30 diese 80 Euro durchbesparst und das Geld dann liegen lässt, dann haben die Kinder fast schon gar kein Altersvorsorgeproblem mehr.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wenn ich heute mit 30-Jährigen spreche und die sagen, ja, ich mache 300, 400 Euro Altersvorsorge, das kommt halt auf die Kinder nicht zu.
Ja, das stimmt. Ja, gut, unsere Eltern, ne, vor 40 Jahren, da war das einfach gar nicht so. Da hat man so ein Sparbuch eröffnet und da waren dann halt ein paar tausend Euro. Das hat damals auch gereicht. Nur heute, was will man heute mit 10.000 Euro, wenn man das ehrlich sagt, als Staat? Das ist alleine schon die Studiengebühren, dann ja ein Auto und einen Führerschein und die Wohnung einrichten, da ist das Geld schon weg.
Ja, definitiv, ne? Also das ist so, also ich kann das immer nur so in Relation sehen. Ich hatte damals zu meinem 18. Geburtstag, hatte ich auch Glück, dass ich Geld bekommen habe, 5.000 Euro von meiner Oma für ein Auto. Und das habe ich auch relativ lange gespart. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese 5.000 Euro damals gesagt hätte, okay, ich kaufe mir für 1.000 Euro nur ein Auto, das wäre damals noch gegangen, das war 2007, ja. 2008, 2009, irgendwie sowas. Und ich hätte das Geld jetzt angespart. Ja, also warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich bin 18 geworden, 2009. Das heißt, keine Ahnung, 1.6.2009 bis heute wären aus diesen 4.000 Euro 26 geworden. Ja, also
Wahnsinn.
Moment, Sparrate 13.000 mit Sparrate 50 Euro. Aber das Geld habe ich ja auch, hätte ich auch sparen können zu der Zeit. Das wäre gegangen. Die durchschnittliche Rendite, ich habe jetzt gerade einen ganz popeligen Fonds mal rausgenommen, 8,17%. Ja, so und das macht es halt wirklich, also das ist halt einfach diese extrem lange Laufzeit.
Genau, die es macht.
Die es macht. Und ich glaube, da gehört einfach nur zu, okay, hey, finanzielles Grundwissen aufsorgen, hey, Zeit ist total wichtig bei einer Geldanlage, auch für die Kinder. Und dann gegebenenfalls halt so überzeugungsstark sein, dem Kind zu sagen, hey, pass mal auf, ist jetzt gerade vielleicht doch jetzt in den, ja, von 100 Fällen, 4 Fällen, einer von denen ist eingetreten, dass es negativ gelaufen ist, pass mal auf, lass das Geld drin liegen und dann wirst du die nächsten Jahre dann auch richtig Spaß dran haben. Ja. Hilft dir das erstmal so für die Anlage fürs Kind?
Ja, alleine, ich werde mir diese Internetseite da auf jeden Fall erstmal ganz genau durchlesen und
Ja, also es ist, das ist eine spannende Grafik, die sieht auf den ersten Moment sehr schlagend aus. Ich habe, glaube ich, auf YouTube dazu auch das ein oder andere Video. Was ich auch habe, das war jetzt auf WhatsApp die letzten Tage, so eine 7-Tage-Investment-Challenge. Und alle, die jetzt noch auf diesem Kanal drauf sind, die können sich gerade aktuell einen Zugang sichern, kostenlosen Zugang zu einem Investmentkurs, den wir jetzt demnächst rausbringen, wo auch ganz viele von den Themen behandelt werden. Wie gesagt, gerade kostenlos, also wenn du da noch nicht auf dem Kanal bist, so also gerne im Nachgang mal abchecken und eintragen und alle anderen. Mal gucken, vielleicht habe ich gute Laune und sage, ich packe den Link hier unten in die Shownotes rein. Ja, das heißt, wenn die Folge online geht, ich weiß tatsächlich gerade noch nicht, wann das der Fall sein wird, dann checkt ihr gerne mal die Shownotes ab, dass ihr da auch mit reinkommen könnt. Ja?
Ja.
Okay, so, jetzt bleiben wir mal vielleicht so ein bisschen Thema bei den Kindern beziehungsweise beim Kind. Du hast mir auch ein paar Unterlagen zugeschickt, Absicherungsunterlagen. Auch hier, ja. Das kennt ihr aus vergangenen Folgen, wir lassen den Anbieter hier raus, auch wenn das witzigerweise hier jetzt öfters immer schon der gleiche Anbieter gewesen ist. Ja, hängt damit zusammen, was sie wahrscheinlich nicht ganz so unbekannt sind in Deutschland, aber wie gesagt, Namen lassen wir raus. Und jetzt ja meine Frage erstmal, wie bist du da dran gekommen? Wie bist du an diese Produkte gekommen? Wie kam das alles zustande?
Das war ein Arbeitskollege von meinem Ex-Mann, der nebenbei für diese Versicherung Versicherungsmakler war.
Okay.
Und so. Wir waren damals, wir haben die Versicherung ja schon 15 Jahre. Wir waren damals einfach auch unbedarft, wussten es nicht und haben zu fast allem Ja und Amen gesagt.
Und
2008, 2009, wo wir vieles abgeschlossen haben.
Und da seitdem auch nicht mehr hinterfragt.
Leider nicht. Das ärgert man sich selber, weil man einfach eigentlich ja auch weiß, dass es bestimmt günstiger geht. Aber ich weiß auch immer nicht, warum man dann nicht so diesen Elan hat, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Das ist schade, aber...
Ich glaube, weil, also es hängt mit mehreren Sachen zusammen, also vielleicht gerade nur der Vollständigkeit halber, du hast gerade Versicherungsmakler gesagt, ganz wichtig, weil diese Person jetzt für ein Unternehmen arbeitet, ist sie kein Versicherungsmakler. Ein Makler arbeitet nicht für eine Versicherung, sondern da gibt es da so eine Definition noch zu, sondern steht quasi auf der Seite des Kunden. Das heißt jetzt nicht, dass ein Versicherungsberater nicht das Beste für den Kunden möchte oder so, aber er vertritt halt nur diese Versicherung und ein Makler könnte dir mehrere Produkte auch anbieten. Ja, so,
okay.
so eine kleine Spitzfindigkeit, ne?
Ja.
Also das hört sich jetzt so an, ja, keine Ahnung. Früher hat man, glaube ich, auch meinen Eltern Korinthenkacker gesagt oder so. aber er dürfte zum Beispiel sich nicht Versicherungsmakler nennen. Ja, also das ist tatsächlich so. Ne? Das ist genauso wie ein Zahnarzt nicht sagen darf, er ist Chirurg.
Ach so.
Ja, das,
okay.
Also ist ja vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. So, ja. Jetzt zum einen, also warum will man sich mit diesen Sachen nicht auseinandersetzen? Ich glaube, das hängt mit zwei Sachen zusammen. Zum einen diese Ersparnisse, die man hat, die sind vielleicht ein paar Euro-Bereich. Und das ist ja jetzt nicht das leckerste Thema. Ne? Also kein Mensch springt morgens aus dem Bett und schreit, geil, heute Dienstag, 20. Februar 2024, Versicherung.
Heute wird alles anders.
Heute habe ich Bock, mich damit zu befassen. Und also das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der wirkliche Schaden, der entsteht, und das ist nicht mal gerade mal, dass die Haftpflichtversicherung, Spoiler vorweg, die du gerade auch hast, die zu teuer ist, da sparst du 2, 3, 4, 5 Euro mit im Monat. Okay. Das macht dich jetzt nicht reich. Wenn du es weiter sparst oder weiter bezahlst, macht dich das auch nicht arm. So, aber was wirklich richtig heftig wird, ist das Thema Altersvorsorgeprodukte. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, weil wir haben wieder genau das Thema Zinseszins. Und das ist aber ein Effekt, den merkt man ja heute nicht. Den merkt man halt erst in 20, 30, 40 Jahren.
Das stimmt.
Und das ist halt auch so ein Thema, ne? Genauso wie wenn du jetzt sagst, hey, yo, ich mache jetzt was für meine Altersvorsorge. Motivation hoch, aber die Ergebnisse siehst du halt erst in Jahrzehnten. Und deswegen sind Leute auch viel eher dabei, keine Ahnung, sich ein neues Auto zu kaufen, mal zu sagen, ja, die 30.000 Euro lasse ich jetzt drin für meine Altersvorsorge.
Absolut, ja. Sagt einem ja auch jeder, lebe deinen Tag, als wenn es dein letzter wäre, ne?
Ja.
Aber wenn der erst mit 95 kommt, dann sieht es halt ab 60 schlecht aus, ne?
Also ich sag mal so, ich bin kein Freund davon, der jetzt sagt, hey, komplett auf Konsum verzichten, gar nicht mehr leben. Und alles für die Altersvorsorge wegschließen. Aber ich bin auch nicht der Freund, der auf der anderen Seite steht und sagt, mach gar nichts fürs Alter, leb dein Geld heute und dann hast du nachher ein Problem. Ja, also ich fahre da eher so einen Mittelweg, dass beides nachher irgendwie nicht unter dem Tisch fällt. Das muss natürlich nachher jeder für sich selbst wissen, aber ich glaube, dass es da kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern die Lösung grau ist. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Produkten. Du hast mir eine Sache zugeschickt, da steht BU vor, fürs Kind. Jetzt ist mir nicht ganz. Also, das ist keine reine Berufsunfähigkeitsversicherung?
Nee.
Ist dir also, bewusst?
Genau, es ist, ich glaube, es ist eine Rentenversicherung mit einer Option, dass man günstig in diese BU reinkommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie ja, als wir das abgeschlossen haben, ja noch überhaupt keine Krankheiten etc. hatte. Deswegen ist es wie so eine Art Anwartschaft oder Festfrieren, dass sie später in diese BU günstiger reinkommt. So habe ich es verstanden.
Genau, also es ist zum einen einmal, dass man, wie du schon sagst, so eine Zusatzoption hat. Das ist gerade bei diesem Anbieter sehr, sehr häufig gewählt. Also, dass man da ganz viele Optionen mit reinpackt. Ich sag mal so, es gibt halt meistens für Kinder auch Lösungen, dass man da sich einfach schon direkt versichert, was dann gar nicht viel teurer ist, was bessere Konditionen hat, weil bei diesen Optionen, bei diesen Zusatzoptionen ist meistens das Problem, dass die limitiert sind. Ja, das heißt, man kann ja nur eine Rente abschließen in Höhe, also eine BU-Rente in Höhe von 500 Euro. Das Ganze geht nur bis zum Endalter 60 oder irgendwie sowas. Da muss man mal genau sehen, habe ich nachher wirklich die große Flexibilität. Das heißt, es ist so ein Kombiprodukt, dass man halt viele Sachen häufig mit drin hat, wo ich sage, ja, braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Und dann ist halt auch so ein Thema, dann kriegt man diese Auszüge nach Hause und blickt gar nicht mehr durch. Denkt sich so, ja, boah, nee, brauche ich, komm, ist mir jetzt auch zu kompliziert, gucke ich gar nicht mehr drauf, ja? So, und jetzt, ohne es jetzt so zu verurteilen, also was gut ist bei diesem Produkt zum Beispiel, die Fonds, die da drin sind, die sind jetzt gar nicht so schlecht, ja, also der eine ist auf jeden Fall gut, der andere kann ein bisschen besser, ist jetzt so ein bisschen dieses grundlegende Thema, wie möchte man seine Kinder halt aufstellen? Was war der Zweck damals, dass ihr das gemacht habt fürs Kind? War es wirklich diese Option Zusatzversicherung für die Berufsunfähigkeit?
Soll ich ehrlich sagen?
Ja.
Er hat gesagt, euch fehlt noch was für die Tochter. Die müsst ihr auf jeden Fall, wenn er da jetzt schon vorsorgt, dann kann die mit 60 1, und Millionen da draus machen, wenn sie das regelmäßig bespart. Da müsst ihr unbedingt noch was machen. Ja, und dann hat man das gemacht.
Okay.
So ein richtig schönes Opfer.
Also, schön, dass du das so offen und ehrlich bist.
Es ist so.
Die Hochrechnung inklusive Überschussanteilung bei 8% Rendite, das ist bei diesen Produkten nicht möglich, dass die 8% machen in meinen Augen, weil die Kosten dafür zu hoch sind, der Kapitalabfindung bei 378.000 Euro. Also da ist von der Million noch ein bisschen weit weg.
Richtig. Aber jetzt auch ein schöner, also wenn sie das mit 60, 63 ausbezahlt kommt, ist es ja auch schön. Aber
das stimmt. Was man dann aber meistens nicht machen möchte, ist das Geld, was du da jetzt eingespart hast, ja, das mal hochzurechnen. Also wir können jetzt mal gucken, warte mal, Tarifbeitrag, 30,84 Euro.
30 Euro zahlen wir glatt da.
30 Euro glatt, genau, weil, okay, Vermögensaufbau, das sind die jetzt ist das am 1.7.2020 angefangen und vereinbarter Rentenbeginn 1.6.82. So, jetzt nehmen wir mal die nächste Internetseite, zinsen-berechnen.de. So, jetzt haben wir gerade schon gesehen, durchschnittliche Rendite, wir nehmen jetzt mal tatsächlich 7% an, nur mal als Beispiel, machen daraus 62 Jahre Anlagezeit. Ich weiß selber nicht, was rauskommt.
Okay. Ich auch nicht.
So. Warte mal, vielleicht bin ich gerade auch nicht richtig. Kapitalabfindung. Man kann es gar nicht richtig lesen. Ich glaube sogar, dass das eine 9% ist, die hier steht.
Ich habe das noch da.
Weil das wundert mich, wie die auf diese Hochrechnung kommen. Wobei doch, kann wohl sein. Ich habe gerade 6 eingegeben. Kann auch eine 8 sein. Das ist die zweite Seite.
Ich schaue drauf gerade.
Also für alle Zuhörer hier, hier steht gerade ein Wert von 378.000 Euro. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe diese 30 Euro, die in diese Versicherung investiert werden. Ja, da sind Schutzoptionen bei, Berufsunfähigkeit mit allem drum und dran. Habe ich jetzt gerade mal selber auf zinsen-berechnen.de einfach ausgerechnet, was dabei rauskommt. Für einen Betrag.
8% steht da.
8%, okay. Das heißt, ja, wenn ich das Ganze jetzt auf zinsen-berechnen eingebe, 8% Zinssatz, 62 Jahre. Was glaubst du, was da für eine Endsumme rauskommt?
Ich will es, glaube ich, nicht hören, richtig?
549.813 Euro.
Ja, man ist halt einfach, man glaubt diesen Menschen, die sitzen vor einem und die haben ja auch ein Talent dafür. Mhm. Die erzählen einem dann so und das und dann passiert das und das und dann kriegst du das und das. Und am Ende weiß man es einfach nicht besser und unterschreibt es.
Ja, also bescheuert. Ich sag mal so, es ist einfach wichtig, dass alle Fakten gesagt werden. Es gibt ja auch Menschen, die interessiert das gar nicht, was da genau hintersteckt, ne? Aber mir war es halt immer wichtig und deswegen bin ich damals auch mit der Finanzberatung überhaupt angefangen, 2012, das Beste für den Kunden rauszufinden. Also wirklich auch zu sagen, hey, das, was ich dir jetzt gerade anbiete, würde ich selber für meine Kinder, für meine Schwester, für meine Geschwister, was weiß ich, Geschwister ist ja Geschwister, für meine Eltern genauso machen. Für meinen Neffen würde ich es genauso machen. Würde ich es für mein eigenes Kind genauso machen. Mhm. Ja, und das ist halt meistens, wo sich das ja nicht so ja, wo es zusammenpasst. Ne? Aber jetzt kann man sagen, ja, da ist ja eine BU-Option mit bei und das war der Hauptteil, warum wir das gemacht haben und so.
Nein. Und wenn wir ehrlich sind, wenn du das so lebst, dann macht dich das ja total ehrenwert. Mhm. Es heißt ja nicht umsonst, dass so eine Versicherungsberater Halsabschneider sind. Und
ja, also ich sag mal so, es gibt...
Ja, aber ja, wenn ich das jetzt höre, dann ist es ja, würde ich ja genauso drüber denken.
Ja, ich glaube, es gibt halt solche und solche. Ich glaube, man kann, also ich sage das immer so schön, wenn man sich für einen Finanzberater entscheidet, sind zwei Sachen in meinen Augen einfach elementar wichtig. Das erste ist, dass die Person, die dich berät, die Auswahl mehrere Produkte hat. Also dass sie wirklich sagen kann, hey, wir machen die Haftpflicht jetzt nicht bei Anbieter X, sondern wir machen die bei Anbieter Y. Und nicht nur für eine Gesellschaft arbeitet. Jetzt weiß ich, es gibt Leute, die nur für eine Gesellschaft arbeiten, die jetzt vielleicht gerade auch hören und sagen, wie kann er nur, die kennen sich alle damit nicht aus und sowas. Im Kern funktionieren ganz viele Produkte ähnlich und da gibt es gar nicht so krass viele Unterschiede. Und ja, natürlich kennt sich vielleicht der, der für eine Versicherung arbeitet und nur die 10 Produkte hat, mit den Dingern im Detail besser aus, dass er vielleicht bei einer sagt, hey, ist das jetzt versichert und kann das aus der Pistole geschossen sagen. Wohin der andere, der Vergleich vielleicht sagen muss, hey, ich halte nochmal eben Rücksprache mit der Versicherung, was ich aber jetzt als Kunde ehrlich gesagt nicht so schlimm finde, weil nee, alles, was ich heute nicht wissen muss, kann ich mir auch eben bei Google eben reinziehen, ne? So, und da erwarte ich halt nicht von einem Berater, also das ist halt meine persönliche Erwartungshaltung, nicht, dass er ein wandelndes Lexikon ist, sondern einfach nur, dass er mir die besten Produkte raussucht. So.
Ja, aber genau so ist es. Das sage ich auf der Arbeit meinen Leuten auch immer, ihr müsst nicht alles können, aber ihr müsst wissen, wo es steht oder wen ihr anruft. Und genau. Auf der Arbeit lebe ich so und im Privaten mache ich es selber nicht.
Ja.
Ja.
Also, das ist so dieser Punkt jetzt so bei dieser Geschichte von dem Kinderprodukt. Ob das jetzt sinnvoll ist, das jetzt direkt zu kündigen und sowas, kann ich jetzt halt heute noch nicht sagen. Ne? Das kann halt nur im Rahmen von der Beratung und sowas erfolgen. Aber grundsätzlich sollte man immer wissen, okay, hey, habe ich das jetzt gemacht, weil ich bin zum Berater gegangen und gesagt, hey, ich brauche einen BU-Schutz? Oder kam das so zu mir? Und natürlich, wenn da Millionensummen versprochen worden sind und so wie du es gerade noch gesagt hast, so schnell, glaube ich, dass diese Zahlen wirklich gefallen sind.
Ja.
Wenn die Sachen dann was anderes sagen, ist das halt schwierig, ne? Ja. Bleiben wir kurz beim Thema Berufsunfähigkeit. Du hast selber auch so einen Vertrag.
Jawohl.
Jetzt ist das von der Berufsunfähigkeitsrente okay. Ne? Also jetzt manche sagen immer 80% vom Netto absichern. Ist auch grundsätzlich das, was man lernt. Ist immer die Frage, ob das bezahlbar ist für die andere Person. Jetzt wäre hier einmal wichtig für mich zu wissen, Ablauf der Leistungsdauer 2039. Wie alt wirst du da?
59.
59, genau. Und das ist halt so ein Punkt, worauf ich übrigens auch bei EU-Verträgen immer achten würde, dass die möglichst lange laufen. Und jetzt sind wir wieder genau bei der Geschichte. Jetzt habe ich den einen Punkt auch vergessen, ergänze ich sofort, warum man das vergleichen sollte. Also das Ganze läuft jetzt bis 59 oder bis Ende 59, bis Anfang 60. Wir müssen aber ja wahrscheinlich bis 67 arbeiten oder länger.
Ja, wahrscheinlich.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Zeit von 60 bis 67 berufsunfähig wird, ist ja viel höher, weil man halt älter ist und kränker, meistens. So, und jetzt ist halt genau das Thema, warum ich eben gesagt habe, vergleichen. Jetzt hätte es halt sein können, dass du, als du 2011 diese Berufsunfähigkeit gemacht hast, dass du bei einem anderen Anbieter für diese 61,50 Euro im Monat für 1 Euro mehr oder für 5 Euro weniger sogar es hinbekommen hättest, diesen Job abzusichern, aber bis 67.
Ja, und wir haben sie ja auch nie angefasst wieder. Also das, was ich damals verdient habe, 2011, 12 war ja eine ganz andere Summe, als ich jetzt verdiene. Das heißt, es ist ja jetzt auch noch weniger abgesichert, also weniger prozentual abgesichert als damals. Ne?
Ja, da sollte man sich auf jeden Fall hinsetzen. Ob man das heute, wenn man es heute vergleicht, 13 Jahre später, dass man da noch einen günstigeren Tarif findet, weiß ich nicht. Also A, günstiger, und das Zweite, was auch immer mit einspielt, ist halt gesunder Zustand. Den friert man ja quasi ein. Ne? Aber da unbedingt drauf achten. Und das ist noch kurz zur Ergänzung. Also zum einen bei Finanzberatern Auswahl, dass sie vergleichen können, also mehrere Produkte anbieten. Wäre mir persönlich, ist ein K.O.-Kriterium. Und das Zweite ist der Faktor Mensch. Ne? Also weil du eben gesagt hast, alle Halsabschneider und sowas. Ich glaube, es gibt solche und solche. Es gibt immer.
Nicht alle.
Nee, nein, nein, aber viele. Ich kann ja verstehen, dass es dieses Bild halt gibt. Ne? Also ich habe zum Beispiel letztens auf Threads, das ist ja diese Unterplattform von Instagram, habe ich gepostet, 12 Jahre Finanzberatung haben mich Folgendes gelehrt. So, und dann hat einer sich die Mühe gemacht, meinen Namen bei LinkedIn eingegeben und hat gesehen, dass ich 2017 erst einen Abschluss gemacht habe, an meinem Studium, also meinen Studiumabschluss 2017 an der Hochschule gehabt habe, hat einen Screenshot davon gemacht und hat kommentiert, kein Wunder, dass man euch in der Branche nichts glaubt, du hast ja erst 2017 einen Abschluss gemacht. So, also ich kann das verstehen, dass wir das denken, jetzt würden sagen, ja, Flo, was laberst du denn für Müll, wieso 12 Jahre Erfahrung? Ich habe bei 2012 neben meinem Techniker damals damit angefangen, das zu lernen und die Ausbildung für Versicherungsberatung, Finanzberatung halt schon 2014, 2015 geschrieben. Also vorher war halt Ausbildungszeit und Vollzeit dann quasi ab der Zeit. Ja, aber natürlich, die Leute gucken dann oberflächlich nach, aber nur weil ich da einen Studienabschluss habe, heißt das ja nicht, dass ich den anderen Job nicht auch schon parallel machen konnte.
Ja, richtig.
Ja, und also was ich damit sagen möchte ist, der Faktor Mensch ist dabei ausschlaggebend und dann hat man... Ich sag mal, da haben die meisten Menschen so ein Gefühl. Und alleine, wenn du schon vergleichst, dann kannst du dir schon mal ganz, ganz viele Menschen sagen, hey, okay, ich hole mal Vergleichsangebote rein, muss ja selber nur im Google anschmeißen, kann ja selber auch rechnen. Bitte nicht über Check24 oder sowas unbedingt machen, weil in dem Moment hat man halt keinen Ansprechpartner. Die agieren auch als Versicherungsmakler, kann man auch ins Impressum reinschauen. Und dann hat man halt keinen Ansprechpartner, hat vielleicht günstigere Tarife, aber wenn es dann hart auf hart kommt, hat man auch keinen, der sich darum kümmert, was ja auch nicht unbedingt.
So, ja, richtig. Ne? Und man muss halt auch immer schauen, dass ja auch so Lebenssituationen sich komplett ändern. Also 2011, 12, 13, da war ich verheiratet, hatte ein Haus. Und jetzt ist es ja völlig anders. Wir haben ja damals auch gedacht, dass die BU, deswegen geht die bis 59, weil da das Haus abbezahlt gewesen wäre. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja gut, wenn wir dann auch keine Miete und nichts mehr zahlen, ne, dann reicht das. Also man muss wahrscheinlich auch seine Versicherung so ein bisschen an seine aktuelle geänderte Lebenssituation anpassen.
Definitiv, damit hast du vollkommen recht. Das Problem ist halt nur bei einer Berufsunfähigkeit, ein längeres Endalter ist schwierig. Mhm. Weil du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt möchte ich das noch 7 Jahre länger haben.
Ja, okay.
Wobei hingegen kündigen könntest du die. Also wenn die jetzt bis 67 laufen würde und du sagst, ja, mit 59 entscheide ich dann, ich brauche die nicht mehr, dann kannst du immer noch kündigen. Jetzt würden einige dann sagen, ja, aber dann habe ich ja 30, 40 Jahre lang für einen Schutz bezahlt, den ich dann nicht brauche. Willkommen im Risiko von der Versicherung.
Ja, aber besser haben als brauchen, ne?
Genau, zumal, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, du hast das 2011 abgeschlossen, da war ich, also 1.11.2011, war der Versicherungsbeginn. Ich bin zum 1.11.2012 gestartet. Hätten wir uns ein Jahr später getroffen, okay, da war ich noch in der Ausbildung, da kann ich nicht so viel, damals mit meinem Ausbilder. Ich wette, du hättest gleich viel bezahlt und hättest eine längere Laufzeit gehabt. Allein durch den Vergleich.
Mhm. So, und dann das würde ich nicht abstreiten, ja.
Ja, und dann kann man halt immer noch sagen, ich kündige das. Jetzt Rückschaufehler brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit drauf rumhacken und so kann man nicht mehr ändern. Aber gerade auch was für die Kinder oder für die Tochter wichtig ist, auf sowas halt zu achten. Ne? Also auch da vielleicht als Zusatz, für die es interessiert, kann sein, dass wir das zu der Zeit schon reingepackt haben. Wir bieten auch zu dem Thema natürlich Beratung an, individuelle. Link wird in den Shownotes dafür sein. Okay, wir haben noch ein paar weitere Sachen. Das sind so die Hausratsgeschichten, ne? So Hausrat, Unfall, Haftpflichtversicherung. Also
genau.
Ohne das jetzt groß zu vergleichen, man muss immer so gucken, was sind da für Leistungen drin. Aber allein die Haftpflichtversicherung kannst du von fast 11 Euro im Monat locker auf 60 Euro im Jahr drücken. Also mit Tochter mit drin.
Mhm, okay.
Sind halt nur 50 Euro, aber andersrum sind es halt auch schon 50 Euro, ne?
Genau, ich werde das ja wahrscheinlich auch noch 20 Jahre lang mindestens, oder ich hoffe ja, dass ich die 80 oder jenseits der 80 werde, dann sind es noch 40 Jahre, wo ich das bezahle.
Ja, genau. Ne? Und jetzt bei der Hausratversicherung das Ähnliche, also 12,85 Euro. Ich weiß nicht, wie viel Wohnfläche habt ihr bei eurer Wohnung? Oder ist das vielleicht auch noch ein alter Vertrag?
84.
84. Also ich zahle für, ich glaube, 120 Quadratmeter weniger. Also wird das auch günstiger werden, weil das ist immer an den, also klar, E-Bike und sowas mit drin, ne, aber
ja, und ich glaube auch, ist die Region auch wieder ausschlaggebend?
Ja, bei der Hausrat nicht unbedingt. Bei Wohngebäude spielt das meistens mehr eine Rolle. Genau, so Unfallversicherung müsst ihr mal gucken, was da jetzt mit drin versichert ist. Hört sich nach einer großen Unfallversicherung auch mit 21 aus.
Ja, viel.
Ja, genau, also müsste man halt genau die Sachen sehen, habe ich jetzt hier nicht. Ist auch nicht schlimm, Glasversicherung. Hast du teures Glas bei dir zu Hause, was versichert werden muss?
Wenn ich jetzt hier rumgucke, ich wüsste jetzt nicht, was. Nee, ich habe nicht mal eine Glastür. Außerdem ist das.
Ja.
Ich bin jetzt ja eine Mietswohnung. Wenn hier eine Fensterscheibe kaputt geht, zahle ich es ja nicht, ne?
Wichtig, Fensterscheiben sind Teil der Wohngebäude. Das heißt, die haben mit der Glas nichts zu tun. Glasversicherungen sind, ich glaube, das teuerste, was viele immer haben, ist so das Ceranfeld. Was jetzt auch nicht so häufig passiert, dass das kaputt geht.
Ja. Nee, ja.
Aber das ist halt so ein Ding. Also sehe ich häufig, ne, weil da Kombi, hey, alles mit drin, braucht man. Das sind jetzt 52 Euro im Monat. Ich glaube, man kann das sicherlich auf unter 40 drücken, sondern sind es 12 Euro mehr im Monat.
Sind wieder 12 Euro, die man woanders investieren kann, ne?
Genau, ne? Und das läppert sich halt, ne? Also jetzt bei der Kfz.
Plus? Ja. Plus, naja, wenn jetzt zum Beispiel, ne, die Riester für die Tochter, wenn man das zusammen dann lieber irgendwo anders anlegt, hat man ja schon gehört, wenn du das ausgerechnet hast, was man dafür einfach mehr machen kann oder mehr rausholen kann.
Mhm. Ganz simplen Vergleichen. Bei der Kfz ist es jetzt gerade ähnlich, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Mir scheint das teuer, weil du hast eine relativ hohe SF-Klasse, ne? Schadensfreie Jahre von 23 und 24. Mhm. Zahlst jetzt 50 Euro dafür. Was ist das für ein Auto?
Das ist ein Ford C-Max, der ist 2 Jahre alt. Ich habe da Vollkasko ohne Beteiligung und Vollkasko mit 150 Euro Beteiligung und Teilkasko ohne Selbstbeteiligung.
Okay, ja gut, das kann sein, dass das nochmal so ein bisschen Kostentreiber ist an der Stelle.
Und genau, mein Sohn, der ist ja unter 23, der fährt das Auto auch oder der darf es auch fahren.
Okay, also kann ich jetzt nicht, wie gesagt, es scheint halt viel so, müsste man jetzt mal durchrechnen durch einen exakten Vergleich, was da günstiger wäre, ne?
Ja.
Genau, Vollkasko 300 Euro Selbstbeteiligung, Teilkasko ohne.
Ja, genau.
So, dann haben wir noch
ich habe ja noch nie was mit dem Auto auch, ne? Schadensfreiheitsklassen sprechen ja dafür, dass ich einfach noch nie in meinem Leben einen Unfall gebaut habe.
Ja, ich glaube, also definitiv spricht das dafür. Manchmal kommt das halt auch, also manchmal, man darf jetzt nichts vorhersagen oder so. habe das bis letztes Jahr halt auch gesagt und dann ist das beim Ausparken was ganz Blödes passiert. Und ich habe auch bis letztes Jahr immer so gesagt, hey, so diese, es gibt ja bei Versicherungen diese Möglichkeit, dass man das einbaut, dass man einen Schaden frei hat.
Ja.
Also ich habe meistens gesagt, hey, das kostet 100 Euro mehr im Jahr, lohnt sich nicht unbedingt. Jetzt habe ich mir mal so die Tabelle geben lassen von meinem Versicherer damals, letztes Jahr, wo ich da war in meinem Auto. Und die haben mich halt von wegen dem Vollkaskoschaden, das waren 3.000 Euro oder so, 3.500, haben die mich von SF-Klasse 28, das war, oder ist noch ein Vertrag von meiner Mutter, auf SF-Klasse 14 runtergestuft. Also 14 Jahre sind mir jetzt flöten gegangen, schadenfrei, ja, dass ich wieder beim alten Betrag bin. Die Versicherung hat sich halt von knapp 400 Euro auf fast 800 verdoppelt. Ärgerlich, ne? So, aber ja, kann man auch nichts machen, aber das kann vielleicht auch eine Option sein. Okay, letzter Vertrag. Du hast gerade gesagt, der Riester für deine Tochter. Ich habe ja nun einen Riester-Vertrag gerade vorliegen, der für dich ist.
Mhm.
Ja, Riester. Was ist denn, wie ist denn so dein Bauchgefühl dazu gerade?
Schlecht.
Schlecht. Warum?
Ja, wegen den Verwaltungskosten.
Ja.
Also das ist ja, das frisst ja eigentlich schon. Also ich habe den Vertrag jetzt runtergesetzt auf die Mindestsumme, auf 30 Euro. Ich habe früher 149 Euro bezahlt und habe dann im Jahr halt 1.600 Euro einbezahlt und davon sind 980 Euro Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren gewesen.
Okay, das ist viel, ja.
Das ist, also mir hat man gesagt, der mir die Versicherung abgeschlossen hat, hat mir gesagt, ja, das dauert 7 Jahre, bis so langsam diese Verwaltungskosten runtergehen. Mhm. Was er aber nicht dazu gesagt hat, ist, sobald man den Beitrag ändert, gehen die Bearbeitungskosten wieder hoch.
Mhm.
So, ich habe, als ich in Elternzeit war, den Vertrag runtergesetzt, weil ich ja auch da weniger brutto hatte. Und schon sind diese Verwaltungskosten in die Höhe geschossen.
Okay.
Und ich lese halt immer, man soll das Ding nicht kündigen.
Ja, also, Riester, ich sag mal so, es existieren da draußen zum Thema Riester genauso viele Wahrheiten wie Unwahrheiten. Und viele sagen halt immer so, ja, Riester per se schlecht. Also das Problem ist halt einfach, wenn man sich das halt anschaut, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Riester-Möglichkeiten. Du kannst Riester in einem Bau sparen, du kannst das in einer Rentenversicherung machen, die klassisch ist, du kannst das mit einer fondsbasiert machen, wie das jetzt hier auch bei dir ist. Damals ging das noch in einem Banksparplan, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Und Riester ist nicht gleich Riester. Man muss halt immer so genau aufs Detail schauen. Also genauso wie ich, also ich habe ganz viele schlechte Riester-Verträge gesehen, ich habe auch welche gesehen, die sich durchaus gerechnet haben. Ja, das hängt immer so ein bisschen damit zusammen. Zum einen, wie viele Steuern zahle ich, weil ab einem gewissen Betrag kannst du dir halt auch steuerlich was wiederholen. Ja, also der Max-Beitrag liegt bei 160 Euro. Ich kenne durchaus einige Leute, die knapp 50 Euro an Steuern wiederbekommen. Und da ist halt so das Thema, dass natürlich bei diesen Auflistungen, die einmal im Jahr kommen, nicht mit eingerechnet. Ja, also du siehst halt auf diesen Auszügen, jetzt auch hier, ne, jetzt kann man, wir können jetzt die Altersvorsorge gut haben, 8.800 Euro, zu zahlende Beiträge 1.042, ne, also ist ja alles untereinander aufgeschlüsselt.
Mhm.
Aber wenn du jetzt einen Steuervorteil hattest und das sind 600 Euro im Jahr beispielsweise, der steht hier halt nicht mit drauf.
Ja, okay. Ja.
Das vergessen ganz, ganz viele, das ist aber trotzdem wichtig zu erwähnen, weil man den ja gehabt hat. So. Und wenn jetzt, keine Ahnung, Alleinerziehende ist, die gerade Teilzeit arbeitet, muss einen niedrigen Betrag machen und kriegt für jedes Kind 300 Euro Zulage plus eigene Zulage, dann ist das schon nicht so schlecht. Also dann kann man wirklich sagen, hey, okay, kann gerade vielleicht eine Elternzeit auch nicht mehr machen oder eine Teilzeit und sowas, zahlt, keine Ahnung, 25, 30 Euro ein, was du gesagt hast, und kriegt aber jeden Monat 60, 70 Euro Zulagen. Dann sind da trotzdem noch hohe Gebühren drin, ja. Dann kann es sich aber trotzdem rechnen. Vor allem, weil man seit 2024 kann man dieses Guthaben für energetische Sanierung nutzen. Das ist jetzt neu reingekommen. Ja, also sprich neue Heizung, neue Fenster, Dämmung. Wissen halt auch viele nicht. Ne? Also ich bin nicht der Typ, der sich halt hinstellen würde und sagen würde, okay, ist alles komplett Kacke und Mist. Ja, aber trotzdem muss man immer so ein bisschen gucken, was habe ich da für einen Vertrag. Und genauso hier sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Dadurch, dass man hier gebunden ist, und jetzt haben wir gleich auch eine ganz, ganz spannende Sache dabei, an diesen einen Anbieter, das hängt bei dem Anbieter einfach damit zusammen, da sind sehr, sehr teure, ich sag mal, Strukturen im Hintergrund, die bezahlt werden müssen, was es halt diese hohen Kosten hier an der Stelle ausmacht. Und das sieht man halt auch, dass zu den hohen Kosten jetzt noch schlechte Anlageprodukte dazukommen.
Ja.
Weil den einen Fonds, den du in der Police drin hattest, warte mal, ich hau das mal eben rein, die nächste Seite, die sich hier alle mal gerne mit aufschreiben dürfen, ist die Seite fondsweb.de, F-O-N-D-S. und dann web.com, nicht de. So, das ist nämlich eine Seite, da kann man Investmentfonds vergleichen. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel diese beiden vergleiche, den einen, der in der einen Police drin war, wo ich sagte, der ist ganz gut, und den du jetzt da drin hast, also den, der jetzt gerade hier drin ist, in deiner einen Police, der hat die letzten 10 Jahre im Schnitt 4% gemacht. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, 3%, 3,5% Kosten hast, dann bist du bei plus minus null, dann rechnet sich das dann gar nicht. Ne? Und das ist tatsächlich jetzt hier der Fall. Und der andere Fonds, der aber in der anderen Police vermittelt war, also weil der müsste da ja auch anwählbar sein, weil in der anderen Police ist der ja drin.
Bei der von meiner Tochter, ne?
Genau. Der hat die letzten 10 Jahre 6,7% gemacht.
Hat man denn einen Einfluss auf die Fonds? Kann man sagen, ich möchte bei meiner Riester-Rente den und den Fonds haben?
Ja, man kann das tatsächlich wählen. Und auch hier wieder, das hängt so ein bisschen an dem Anbieter. Wie gesagt, wir lassen den Anbieter jetzt heraus, aber wenn du es nachher mal bei dir googelst, könnt ihr selber mal auch machen. Hier gab es einen Artikel, der kam, glaube ich, Ende 2021 raus, warum genau diese Fonds in diesen Riester-Verträgen bei dem Anbieter drin sind, nämlich weil es da sozusagen doppelte Kickbacks drauf gibt oder doppelte Gebühren. Ja. Das ist natürlich schlecht ist für dich als Kunde,
ja,
aber für den Berater super.
Klasse.
So, und also mir schießt jetzt sonst keine Logik, warum dieser Fonds da drin ist, weil es halt, also zumal man ja ein Produkt vermittelt hat, das für deine Tochter, wo einer drin war, wo man sagt, hey, das wäre ja besser gegangen.
Gut, spannend, das von meiner Tochter, was von meiner Tochter ist halt Jahre später abgeschlossen worden.
Ja.
Aber also ich als Laie gehe davon aus, dass die sich da auch schon einen Fonds raussuchen, der gut läuft. Und wenn sie einen haben, der besser läuft, dass sie das dann in den besseren stecken. Ich wusste jetzt nicht, dass das dann so fest ist, bis ich sage, Leute, schaut mal, da und da gibt es doch einen ganz anderen Fonds, der viel mehr Geld bringt.
Eigentlich ist das auch die Aufgabe des Beraters.
Da sind wir wieder.
Das ist tatsächlich richtig, ne?
Ja.
Das ist die Aufgabe des Beraters und es wäre auch kein Problem gewesen zu sagen, hey, wir haben den Fonds da reingepackt damals bei dir in der Versicherung, wir können jetzt mal bei dir tauschen. Es kann jetzt sein, dass dafür kenne ich das Produkt jetzt nicht so gut. Wie gesagt, das würde ich aber auch nicht vermitteln, weil da wirklich die Kosten dem Beispiel zu hoch sind. Dass es da nicht geht bei dem, dass man da keinen anderen reinpacken kann, das will ich jetzt nicht garantieren. Aber trotzdem würde ich mich ja fragen, hey, warum gibt es denn bei der Police die Möglichkeit, bei meiner nicht? Obwohl jetzt schon nach 10 Jahren, 12, 13 Jahren sehen, dass es ja bessere Sachen gibt. Ja, also sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich das dann halt anschaut, Gesamtwert ihres Fondsguthabens aktuell sind 7.084 Euro. So, und Altersvorsorgeguthaben stand 9.000 Euro. So, 9.000 Euro waren jetzt Ende 2022 9.000 Euro drin. So, und jetzt stand aber irgendwo, dass du eingezahltes Vermögen, warte, 11.500 Euro inklusive der Zulagen. Also, da wird der Vertrag 13...
Hat schon Verlust gemacht.
Also, dass er 13 Jahre alt ist. Jetzt kann man, wie gesagt, Steuervorteile müsste man mit reinrechnen und sowas, dann ist man vielleicht bei plus minus null. Ich hoffe, dass du es bei der Steuer angegeben hast. Das wissen auch viele, aber auch
nicht. Ja, doch. Die gebe ich immer an.
Also
ja.
Das müsste man jetzt gucken. Ne? Wenn du jetzt die letzten 13 Jahre nochmal 6.000 Euro Steuervorteile hattest und du rechnest die auf die 9.000 Euro drauf, dann wäre es jetzt bei 15.000 Euro und F5 eingezahlt. Ne? Wie gesagt, es hängt nachher auch immer mit dem Ziel zusammen. Ne? Weil es gibt halt auch Leute, die sind nicht diszipliniert, wenn man das Geld dann in ein Depot gepackt hätte und sagen, das ist eine Altersvorsorge. Dann sehen die, ey, da sind 15.000 Euro drin, dann wird auf die Malediven geflogen, dann wird ein neues Auto gekauft und sowas. Manche Menschen brauchen so Policen als Selbstschutz, wirklich. Ja, also...
Ja.
Auch wenn sich das doof anhört und die dadurch schlechter fahren, als wenn sie es woanders anlegen würden.
Okay.
Aber das hängt nachher mit dem Menschen zusammen. Wichtig, weil du eben gesagt hast, kündigen höre ich immer von allen Seiten. Das Ding bei Riester-Renten ist einfach, das eingezahlte Geld plus die Zulagen, die drin sind, die müssen dir zum Ende der Laufzeit garantiert werden. Das heißt, wenn man einen Riester-Vertrag zu früh kündigt und sagt, ich stelle das jetzt einfach nur beitragsfrei und ich brauche dieses Geld, was da gerade drin ist, nicht. Das hängt auch immer damit zusammen, wie viel Zeit habe ich noch? Was mache ich jetzt mit dem Geld alternativ? Dass es dann soweit ist, also dass man dann wirklich sagen kann, hey, ich stelle das Ding auf blank, auf beitragsfrei und lass es einfach mit 0 Euro laufen und dann habe ich ganz, ganz mini Rente noch dazu. Ne? Oder nimmst für Sanierung oder. Das muss man immer
oder
so
Oder man lässt es so, Ja, mit diesem Mindestbeitrag von 30 Euro, der tut mir jetzt im Monat nicht weh,
Ja.
dass man das halt so laufen lässt. Und
Was
irgendwie
mich.
schaut halt das andere Geld, was man jetzt noch so hat, was ich ja nebenbei noch so sparen konnte, dass man das halt dann wenigstens irgendwie gewinnbringend
Ja.
anlegt.
Also du müsstest mal bei dir in die AGBs schauen, weil was ich kenne, gibt es bei sowas eigentlich keinen Mindestbeitrag. Außer da sind irgendwelche Zusatzoptionen drin, Berufsunfähigkeit, Zusatzschutz etc. Dann gibt es
Ach
meistens
so.
einen Mindestbeitrag. Aber das sehe ich jetzt hier nicht. Also ich sehe einen reinen
Ja.
Riester-Vertrag und normalerweise müsstest du den auf Null stellen können.
Ja, das war die Aussage von.
Ja, das ist manchmal leider nur die halbe Wahrheit. Warum? Du hast halt als Berater 5, also einige Gesellschaften sogar 10 Jahre Stornohaftung auf die Verträge. Das bedeutet, wenn du heute einen neuen Vertrag abschließt, 20. Februar 2024, und das eine Stornohaftung hat von 5 Jahren, und du dir aber überlegst, genau in 2,5 Jahren kündige ich das, dann muss der Berater die Hälfte der Provision zurückbezahlen.
Okay.
Weswegen viele Leute dazu neigen, sagen, ja, nee, das kannst du gerade, oder ich habe auch schon Leute erlebt, die den Kunden erzählt haben, die ersten 5 Jahre kannst du den Betrag nicht ändern. Also ist
Aber
besser für
das
einen
ist doch
Berater.
Wahnsinn. Ja, und das ist genau das, wo man dann als Laie sagt, okay, da wurde ich doch eigentlich auf Deutsch verarscht.
Wenn solche Aussagen getroffen worden sind, ja. Das Problem ist nur, dass es Beratungsprotokolle gibt,
Ja, ich
die
weiß.
sich kein
Das
Mensch durchliest und jeder Kunde die aber
richtig.
unterschreibt. Und deswegen können wir nur mit einer Sache entgegenwirken, nämlich mit finanzieller Bildung und dass man sagt, hey, okay, ich höre mir jetzt mal so eine Stunde Podcast an in einer langweiligen Autofahrt, aber lerne was und achte da vielleicht bei meinen eigenen Sachen drauf.
Absolut. Genau deswegen mache ich das auch, weil ich habe in den zwei Podcasts vorher auch schon das Thema Amazon und Thema alte Verträge in Sportclubs. Da bin ich sofort durchgegangen und habe geschaut, ob mir das auch passiert ist. Amazon ja, Sportclub nein, aber
Okay, aber bei
ja.
Amazon waren schon die
Schlimm.
ersten Ersparnisse drin.
Ja, ne, und dass man wirklich auch, wie sie damals, als sie die erste Folge gemacht hat, auch gar nicht mehr wusste, was sie da gekauft hat. Und ich bin da durchgegangen und habe auch gedacht, oh Gott, ist das peinlich. Du weißt überhaupt nicht, für was du das Geld hier ausgibst. Wenn man es dann nachverfolgt, sagt man, ah ja, das war dafür, aber dieses Bewusstsein fehlt einem völlig da. Deswegen habe
Ja.
ich deinen Rat befolgt und habe mir jetzt eine 50 € Amazon-Geschenkkarte gekauft. Und
Geil.
wenn die leer ist, wird im Monat nichts mehr gekauft.
Mega, mega. Das
Ja.
freut mich wirklich riesig.
Das hat mir wirklich, also ja, bin sofort zu Hause an meinem PC und habe geschaut, was ich denn im Monat für Amazon aufgebe. Und ja,
Bei welchen Beträgen warst
das.
du da?
Also es ist halt immer doof, weil das dann im November, ne, war es natürlich ziemlich hoch, aber ich habe locker 100, 150 € im Monat für Amazon ausgegeben.
Er ist
Aber
Wahnsinn.
auch nicht immer für Mist, sondern auch, wo man selber fand, ne, dass man das braucht, wo man es nie braucht.
Ist das nicht mit allen Sachen so?
Absolut. Ja,
Ja.
aber das hält einem ja niemand den Spiegel vor.
Das
Ich
stimmt.
selber, ich führe auch, ne? Ich habe hier so auch das Haushaltsbuch auf dem PC, ich tippe das alles ein. Ja, aber dann tippe ich da die Summe ein und dann, ja, ist schon okay. Ich habe hier die Umschlagmethode zu Hause, ich spare da unheimlich viel Geld. Aber da bei Amazon, da gucke ich nicht mal richtig hin. Ja, weil man sich das auch selber nicht so eingesteht, ne?
Ja,
Es
und
kontrolliert mich ja keiner. Bin ja mein eigener Herr.
genau, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für alle Leute, die hier im Podcast Gast sind, waren, du jetzt auch und auch noch sein werden, weil ich glaube, manchmal braucht man das, ne? Gar nicht so, hey, jetzt komplett, wie hat man gesagt, in die Fresse, sondern so, hey, hinterfrag das doch mal, ne? Und mich freut das
Richtig.
mega, dass auch die Leute, die sich das einfach nur anhören, sagen, oh Mist, eigentlich
Absolut.
hat er
Ich
recht.
wette, mindestens jede Frau sollte sich einmal angucken, was im Monat zu Amazon geht. Es ist halt auch praktisch. Ich habe das Prime, ich bestelle es morgens da.
Ja, wir
Das
leben
ist
halt genau in
schon.
dieser Gesellschaft, ne, dass wir gewohnt sind,
Ja.
Sachen direkt zu bekommen. Ja.
Verführerisch. Und dann liegt man abends im Bett am Handy. Ah, Mensch, guck mal, das, oh, das ist ja schon morgen da. Ja, zack, ist es gekauft.
Ja.
Ohne dass man groß überlegt. Ne? Dann sind
Ja.
alle Zahlungsdaten hintergeben. Ich muss ja nicht mal was eingeben. Ich muss
Ja.
nur einen Riegel nach rechts schieben und das Ding ist bestellt.
Ja, und morgen ist es da und manchmal, wenn man dann zurückschicken will, dann vergisst man das auch noch und dann, ja, jetzt kann ich
Oh
es auch
mein.
behalten, ne? Dann
Ja, ich
ist man
sag.
genauso weit. Ja,
Ja.
Lisa, ich glaube, wir haben eine ganz spannende Folge aufgenommen. Sind gleich auch schon bei einer Stunde. Ich würde es jetzt
Ja.
mal dabei beruhen lassen. Ich glaube, dass das auch einiges ist, vielleicht auch noch zum Nachbearbeiten. Hast du
Ja.
abschließend noch was du vielleicht einbringen möchtest?
Also, Ich glaube, bei mir ist öfter so, dass ich die Angst habe, auch mal so, oder meine Risikobereitschaft ist ziemlich gering.
Ja.
Ich habe halt auf dem Tagesgeldkonto noch 30.000 Euro liegen und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und das liegt da halt jetzt einfach und liegt und liegt und liegt. Und ich sage mir jeden Monat, okay, du musst damit jetzt irgendwas machen, das muss irgendwas noch bringen. Aber man hat einfach Angst, und jetzt meine Erfahrung mit so einem Versicherungsberater, dass das in die Hose ging. Wem vertraut man da? Macht man das alleine? Diese Hemmschwelle ist einfach riesig groß, weil dieses Geld halt hart verdient ist und man
Ja.
einfach Angst hat, dass man doch irgendwie das Falsche damit macht.
Ja. Vielleicht um das eine kurze Lösung mit reinzubringen, weil ich glaube, viele haben genau das Thema, ohne da jetzt auch eine konkrete Anlage sagen zu können. Ich habe genau aus dem Grund diesen Investmentkurs aufgenommen. Also der ist schon aufgenommen, der muss noch ein paar Sachen ergänzt werden und so. Und deswegen wird ja auch kostenlos zur Verfügung gestellt, weil ich glaube, dass also je mehr Leute dadurch Wissen tanken, wenn du so ein paar Grundsachen hast, und das ist gar nicht mal so kompliziert. Wir denken so, oh Gott, jetzt muss ich Aktientrading lernen. Nein, nein, nein. So kompliziert ist das gar nicht. Also wirklich relativ einfach aufbereitet. Ich habe, als ich die Sachen aufgenommen habe hier bei mir im Studio, habe ich mir Leute hier mit reingesetzt, die davon gar keine Ahnung hatten und danach gesagt haben, jetzt bin ich auf jeden Fall weit deutlich schlauer. Ja, dass man nicht in so ein Fachchinesisch fällt, also dass man wirklich so ein Proof of Concept dabei auch hat. Und wenn du dir diese Sachen angeschaut hast, dass du dann schon mal sagen kannst, okay, hey, jetzt habe ich schon mal ein paar Sachen mit, dass man nicht mehr übers Ohr gehauen werden kann bei einem Berater. Ja, oder so ein paar so Alarmglocken, ne? Wenn sie dir sagen, ja, kann ich das beitragsfrei stellen? Nee, geht gar nicht. Und es geht aber. Da weißt du schon, er lügt dich bei einer Sache an, er lügt dich bei der nächsten an, alles klar, Sachen nehmen und weggehen. Ja?
Ja,
So,
genau.
also das hilft zum einen dafür. Und zum anderen, um da jetzt konkret halt reinzugehen, hängt es nachher halt wirklich davon ab, hey, okay, was hast du für eine Risikobereitschaft? Was passiert, wenn es schwankt? Wie reagierst du dann und sowas? Das sind ganz viele Basics, die lernst du da. Aber da kann ich dann halt einfach nur, also danach halt nur dran verweisen und sagen, hey, da musst du dich dann im Idealfall mit einem Berater halt hinsetzen. Und das muss man nachher auch wissen. Ein Berater kostet halt Rendite. Warum? Weil er arbeitet nicht umsonst. Ne?
Das ist klar,
Dafür
ja.
hat man aber halt im Worst-Case-Fall, wenn was mit dem Geld passiert, auch ein Haftungsrisiko bei dem Berater, weil er haftet für die Empfehlung. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel im Podcast nicht sagen kann, hey, bespar mal bitte den Investmentfonds, weil damit würde ich meine Lizenz tatsächlich verlieren. Ja, das heißt, das kann ich allen nur raten, Investmentkurs, sobald er verfügbar ist, for free einmal anschauen.
Das
Und
macht.
ich habe das jetzt, wie gesagt, am Anfang erst ein bisschen limitiert, einfach deswegen, weil ich nicht weiß, kann sein, dass die Nutzerzahlen zu schnell, dass sie die Plattform sprengen. Das hoffe ich nicht, aber
Befürchte es aber.
das kann ja passieren. Und wenn dann sagt, hey, okay, das finde ich cool, dann gerne auch bei uns in die Beratung kommen, sich das anhören und da eine passende Anlage finden, wenn man sagt, hey, ich traue mich jetzt vielleicht doch nicht, alles ganz alleine zu machen. Was überhaupt nicht schlimm ist, ne? Fange jetzt auch nicht an, mein Auto zu reparieren, nur weil ich ein YouTube-Video gesehen habe, wo ich sehe, wie ein
Genau.
Ölwechsel geht. Ne?
Absolut. Auf Teufel komm raus würde ich das auch nicht alleine machen. Dafür ist es mir halt einfach auch zu wichtig.
Ja, deswegen,
Es
also
geht
an
um
die.
mein Geld, ne?
Genau, und deswegen an der Stelle wirklich, also gerne die Basics einfach lernen. Hilft auch schon, diese Investment-Challenge zu machen, die auf dem WhatsApp-Kanal schon auch verfügbar ist. Und dann gerne auch auf uns zukommen. Gilt übrigens für die Zuhörer natürlich auch, um sich da wirklich vernünftig mit dem Geld auch aufzustellen.
Ja, das
Lisa, vielen
werde ich
lieben
tun.
Dank, dass du Gast heute gewesen bist.
Ich war mir eine Ehre, Dankeschön.
Ich sag mal so, ich glaube, du hast vielleicht ein paar Aufgaben aufgeschrieben, Hausaufgaben.
Oh ja, mein
Und
Zettel ist voll hier.
alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Finanzinsider.
Toll. Macht's gut.